Also ich fange mit zwei Büchern an. Sind die noch da? Ist immer ein bisschen bekloppt, seine eigenen Bücher vorzustellen, aber ich habe sie nun mal geschrieben und hatte auch ein Anliegen dabei. Und ein Buch geht um das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Das heißt, das Herz der Väter gibt es als Buch und als Hörbuch. Es geht darum, dass der Salomo in Sprüche 1 bis 9 mit seinem Sohn spazieren geht und ihm als Vater wichtige Dinge mitteilt. Und mir war das so wichtig, in der Zeit, als meine Kinder noch zu Hause waren, dass ich immer noch ein Verhältnis mit ihnen habe, wo ich mit ihnen rede und wo ich ihnen etwas vermitteln kann, sodass das ein Plädoyer für das Vatersein ist und dass wir Vatersein nicht als etwas Bedrohliches betrachten, sondern auch als etwas unglaublich Schönes. Also Vater zu sein und Kinder zu haben und sie zu betreuen und aufwachsen zu sehen und vielleicht auch mal ein kleines Erfolgserlebnis zu haben, das ist etwas sehr Nettes. Und da fand ich, gerade Sprüche 1 bis 9 hat mich so angesprochen, dass ich dachte, jetzt setze ich mich mal hin und ich schreibe ein kleines Buch. Davon liegen noch ein paar drüben. Das war das Erste. Dann 2 Jahre später, die eine Leidenschaft, die ich habe, ist meine Familie. Das ist sie also wirklich auch bis heute. Und meine Kinder haben mir angedroht, dass sie nächste Woche alle mit mir in den Urlaub fahren wollen. Das bedeutet, 24 Leute machen sich auf den Weg und das wird natürlich der pure Urlaub. Die Enkel benutzen meine Magengrube als Trampolin. Also es ist einfach nur wunderbar. Das ist meine eine Leidenschaft, die ich irgendwie auch noch gerne behalten möchte. Aber das Zweite ist, dass ich eine zunehmende Freude wirklich an der Bibel bekomme und dass ich in der Bibel an Stellen geraten bin, wo ich dachte, hoffentlich hat die jeder schon mal gelesen. Die sind so genial und oft so versteckt. Beispiel 2. Mose 1, diese beiden Hebammen, Schifra und Pua. Da könnte man auch gleich noch 2 Stunden drüber predigen, ja, wie Gott die rausstellt, wie er sagt, die sind hervorragend, ich teile ihre Namen in der Bibel mit, ich werde ihnen Häuser bauen, die würden sich mühelos in die russlanddeutsche Welt einfinden. Da werden auch Häuser gebaut, schön. Er baut ihnen Häuser. Und dann habe ich beschlossen, kleine Essays zu schreiben. So Essays heißt, das schafft man abends vorm Einschlafen, da sind 16 Stück drin, das Ding heißt Sternstunden der Bibel. Und wenn ihr mal ein Geschenk braucht oder selbst ja, Platz auf dem Schreibtisch, Nachttisch frei ist, könnt ihr das noch erwerben. Ich bin sehr froh, dass ich meine Bücher nicht in meinem Verlag rausbringen muss, weil ich finde das immer schwierig. Da fehlt das Korrektiv. Deswegen erscheinen die im Moment beim CLV. Nicht, dass ihr euch wundert. Manche sagen, naja, du hast doch deinen eigenen Verlag, bring doch die Bücher bei dir raus. Nein, das will ich nicht. Das sollen andere lesen und wenn sie es gut finden, dann können Sie das veröffentlichen? Ich habe eine geniale Frage. Könntest du dir vorstellen, anstatt der Fragestunde uns allen nochmal am Wort zu dienen? Steht wirklich hier. Damit ist die Sache erledigt. Nein, also es sind 4 Fragen hier, auf die möchte ich kurz eingehen, aber ich kann manchmal auch nicht so treffsicher sagen, so das ist jetzt die Antwort auf all die Probleme, die du schon dein Leben lang mit dir rumschleifst. Eine Frage haben wir ein bisschen ad acta gelegt. Wenn der Fragesteller merkt, dass sie nicht beantwortet wird, darf er hinterher noch persönlich zu mir kommen. Wie würdest du vorgehen, um junge Männer in der Gemeinde zu motivieren, ihren Platz in ihrer Ehe, Familie und Gemeinde richtig einzunehmen? Kurse, gibt es solche, die du für geeignet hältst? Es geht darum, aus Sesselhockern Anbeter zu machen. Keine einfache Antwort. Wie will man vorgehen, junge Männer in der Gemeinde zu motivieren? Und wenn man Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine bestimmte Qualifikation fertig haben will, muss man sie eigentlich ihr Leben lang darauf vorbereiten. Und deswegen sollst du, lieber Vater und liebe Mutter, deine Kinder ab 0 erziehen und dich um sie kümmern. Und wenn da dieser 3-jährige Bursche ist, den du aufziehst, dann denke einfach daran, den werde ich dazu erziehen, dass er später mal ein Mann wird, der Verantwortung übernimmt. Und du kannst nichts Besseres machen, als deinen Kindern möglichst früh in ihrem Bereich eine Verantwortung zu übergeben, dass sie für irgendetwas verantwortlich sind. Man hat herausgefunden, dass bei Kindern, die auf einem Bauernhof groß werden, die Pubertät ausfällt. Das heißt, wenn die vor der Schule frühs um 4:30 noch zum Melken gehen müssen und abends vorm Schlafengehen auch noch die restlichen 40 Kühe melken dürfen, dann haben die gar nicht viel Zeit, über Netflix nachzudenken. Das heißt, sie kriegen Arbeiten. Auf der anderen Seite sind natürlich unsere Kinder nicht unsere Sklaven, ja, das ist vollkommen klar. Aber also mir hängt das schon fast zum Hals raus. Also wir machen jetzt Ehevorbereitungskurse. Dann schrieb ein Ehepaar, wir sind jetzt verheiratet, könntest du noch einen Kurs für das erste Ehejahr machen? Natürlich machen wir auch noch einen Kurs. Dann das nächste Ehepaar schreibt, wir kriegen ein Kind, könntest du einen Kurs machen? Ja, da denke ich, hallo Freunde, brauchen wir für jedes Husten und für jedes Atmen einen Kurs? Was haben denn eigentlich unsere Eltern mit uns gemacht? Sie haben uns auf das Leben vorbereitet. Und dann wird mir nochmal klar, was ich für geniale Eltern hatte. Sie waren gottesfürchtig, sie waren einfach, sie waren liebevoll. Die haben auch mal Tacheles geredet. Schade über jeden Schlag, der damals bei mir daneben ging. Also, das haben sie wirklich alles in Liebe an mir vollbracht. Und nicht, dass ich dann so genial war, dass ich in meinem Leben keine Kurse brauche. Ich sehe, dass unsere Welt komplexer wird, schwieriger wird, bombardierter wird, dass wir so unter Druck stehen und so verzettelt sind und uns überhaupt nicht mehr auf Sachen konzentrieren können. Und dann ist mir klar geworden, dass die Ehe wirklich ein sehr komplexes Unternehmen ist, dass wir vielleicht wenigstens mal eine Woche oder ein Wochenende uns Zeit nehmen sollten, um mal miteinander zu reden. Und das will ich gerne machen. Ich bin jetzt älter, gucke mit etwas Abstand auf meine Verlobungszeit und habe viele Dinge erlebt. Und warum sollen die jungen Leute all die Fehler wiederholen, die ich gemacht habe? Dann kann man doch mit ihnen reden. Und wenn wir eine gute Beziehung zur nächsten Generation haben, dann macht Kurse. Aber mit Kursen können wir unser Leben nicht retten. Wir müssen unser Leben retten, indem wir in den ersten 6 Jahren unserer Kinder unseren Job machen. Das ist das A und O. Amen. Im Rahmen der Qualifikation für Älteste und Diakone werden gläubige Kinder genannt, beziehungsweise Kinder, die in Unterordnung gehalten werden. Bis zu welchem Alter würde das gelten oder ist es vom Alter unabhängig? Tja, was machst du, wenn dein Kind nicht heiratet oder sitzt mit 53 noch bei dir? Also ich glaube, also in 1. Timotheus 3 wird es, glaube ich, nicht gesagt, aber in Titus 1 wird gesagt, dass die Kinder gläubig sein sollen. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Was ist, wenn sich dein Kind mit 18 nicht bekehrt hat? Ist es ein K.O.-Kriterium? Also ich kenne viele Brüder, die einen sogenannten Ältestendienst tun, die auch wirklich viele ungläubige Kinder hatten. Und da habe ich manchmal gedacht, Mensch, sollten die nicht nochmal über ihre Familie nachdenken. Was Gott sagen will mit 1. Timotheus 3 und Titus 1 ist doch Folgendes. Du hast deinen familiären Bereich. Und ich glaube, es braucht nicht so viel Spürsinn, um rauszukriegen für eine Gemeinde, ob diese Leute gute Väter und gute Mütter waren oder ob sie extrem in ihrer Rolle versagt haben. Aber ich glaube nicht, dass du zu jemandem sagen solltest, der irgendwie 5 Kinder hat und ein Kind hat sich bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht bekehrt, dass er per se untauglich ist für einen Ältestendienst. Warum nicht? Und ich möchte euch eine biblische Begründung geben. Ich kenne ein sehr schönes Buch und das heißt, wenn Eltern leiden. Was machst du, wenn du wirklich eigentlich geistlich gesehen einen guten Job gemacht hast und deine Kinder haben sich nicht bekehrt? Und das kommt vor und das kommt nicht selten vor. Dann gibt es einen Vergleich mit Matthäus 23, wo der Herr ein Projekt hat. Der Herr hatte nur ein Kind und das war das Volk Israel. Und wenn jemand der perfekte Pädagoge ist, der perfekte Lehrer, der perfekte Vater und die perfekte Mutter, dann war es der Herr. Und der Herr sagt Folgendes in Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Kann man dem Herrn unterstellen, dass er einen Fehler gemacht hat? Er hat keinen Fehler gemacht. Und trotzdem gehen seine Kinder nicht geradeaus. Und das möchte ich mal als Trost für alle Eltern geben, die auf den Knien gelegen haben und die es wirklich auf dem Herzen gehabt haben, ihre Kinder für den Herrn zu erziehen. Und sie haben sich bis heute nicht bekehrt. Noch ist das letzte Kapitel nicht geschrieben, das wisst ihr auch. Aber den möchte ich eigentlich ermutigen und sagen, weißt du, der Herr kann deinen Schmerz verstehen, denn es ging ihm auch so. Er hatte auch ein Kind. Und das Volk Israel hat gesagt, nein, wir wollen nicht. Und das ist doch frustrierend. Bis zu seinem Tod am Kreuz kehrt dieses Volk nicht um. Und selbst als er wieder auferstanden ist und Stephanus seine letzte Predigt hält, wird Stephan gesteinigt. Das soll uns nicht als Ausrede dienen. Fakt ist, dass wir als Eltern alle Fehler machen. Alle Fehler machen. Dass es uns immer an Liebe gefehlt hat. Dass es uns immer an Aufmerksamkeit gefehlt hat. Aber nach Hebräer 12 weiß Gott das auch. Gott kennt uns. Und Hebräer 12 sagt, dass wir unsere Kinder nach Gutdünken gezüchtigt haben. Und Gutdünken, das heißt in Schwachheit. Also Gott wird ja nicht Dinge machen, wo er sagt, das muss von vornherein schon schief gehen. Er nimmt fehlerhafte Menschen, gibt diesen fehlerhaften Menschen ein kleines Kind und er sagt ihnen, ihr habt die Verantwortung, dieses Kind großzuziehen und es ist zu 100% deine Verantwortung, dass es sich bekehrt. Und dann drehst du die Medaille um und da steht drauf, es ist zu 100% meine Verantwortung, dass es zu mir findet. Wir sollen unseren Job machen. Und ich habe den Eindruck, dass wir in unseren Gemeinden im Moment allgemein gesehen uns lieber von dieser Aufgabe entfernen. Und da vermahne ich euch und ich sage euch, dass Kinder wichtig sind und dass wir sie ernst nehmen müssen und dass ihr euer Familienleben dadurch bereichern könnt, indem ihr euch eure Kinder annehmt. Und dann brauchen wir auch keine Kurse, wenn sie groß geworden sind. Wenn jemand die Dienste eines Ältesten bzw. eines Diakons bereits trägt, die Qualifikation erfüllt, schön für ihn, ist eine Einsetzung in das Amt notwendig bzw. ist ein Titel notwendig? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube auch, also das ist meine persönliche Auffassung, dass wir wohl Älteste haben sollten, die eine moralische Autorität haben, aber dass wir keine Ältesten haben können, die eine administrative Autorität haben. Aber ich glaube, da bin ich nicht ganz auf einer Linie mit Christoph, deswegen will ich euch da nicht weiter verwirren. Jetzt möchte ich der letzten Fragestellung nachkommen und ein geistliches Abschlusswort reden. Das mache ich wirklich sehr gerne. Und ich musste nicht lange überlegen, ich möchte gerne mit euch einen Abschnitt lesen aus 2. Chroniker 15. 2. Chroniker 15, die Verse 1 bis 7. Und auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Und er ging hinaus Asa entgegen und sprach zu ihm, höret mich, Asa und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, so wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Und Israel war viele Tage ohne wahren Gott und ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. Aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und sie suchten ihn und er ließ sich von ihnen finden. Und in jenen Zeiten war kein Friede für den Ausgehenden und für den Eingehenden, sondern viele Unruhen kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. Diesen Abschnitt finden wir in einer Stelle in der Bibel, die uns das Leben des Königs Asa beschreibt. Eigentlich eine schöne Geschichte mit einem traurigen Ende. Asa, das sind die Kapitel 14, 15 und 16 in 2. Chroniker. Er ist das Werkzeug einer großen Erweckung in Juda, außerordentlich gesegnet. Und er erlebt hier in 2. Chroniker 15 so einen besonderen Moment. Und deswegen habe ich auch den Mut, einfach diese Verse aus dem Leben Asas mal herauszunehmen, weil ich denke, dass Gott möchte, dass ich das jetzt zu euch rede. Und diese Rede beginnt genau so, nämlich auf Asaja, den Sohn Odets, kam der Geist Gottes. Ich wünsche mir sehr, dass in unseren Gemeinden der Geist Gottes wirkt. Und dass wir als Brüder vor allen Dingen nicht nur am Sonntag mit dem Wirken des Geistes rechnen, sondern auch von Montag bis Sonnabend in der Nähe des Herrn leben. Dass wir ihn wirklich fragen können, Herr, was soll ich tun? Oder ich musste mich jetzt fragen, nachdem ich das heute früh erfahren habe, dass ich hier nochmal drankomme, was soll ich denn sagen? Und damals war es auch so. Mitten im Leben von Asa kommt plötzlich dieser Prophet. Und er geht dann auch wieder im Vers 8. Es ist ein singuläres Ereignis. Mitten in sein Leben hinein kommt plötzlich ein Prophet und er hat eine Botschaft. Und wenn wir die Botschaft lesen, dann werden wir merken, die trifft dermaßen in unsere Zeit. Da ist fast jedes Wort, was wir übersetzen können und wo wir merken, ja, natürlich, Gott nimmt Geschichten von vor 2500 Jahren und er nimmt diese Geschichte und er redet zu uns. Und ich habe gerade mit einem Bruder gesprochen, der etwas verwundert war, wie man Richter 13 so auslegen kann. Man müsste das doch in den Kontext stellen. Das war auch keine vernünftige, nein, das war jetzt ganz lieb gemeint von ihm, auch keine vernünftige Auslegungspredigt. Und da habe ich ihm gesagt, Vorsicht, Freunde, nicht jede Predigt ist eine Auslegungspredigt. Darf ich das mal ganz deutlich sagen? Gott sagt in 1. Korinther 14, wir sollen weissagen. Das wünscht sich der Apostel Paulus. Und Weissagen bedeutet, ein Mensch redet aus der Gegenwart Gottes zu Menschen, die vor ihm sitzen. Und die müssen herausgehen. Und an dem muss Gott irgendetwas tun, sein Werk vollbringen. Und dazu benutzt er Werkzeuge, die in sich selbst jämmerlich und schwach sind. Das ist die Weise Gottes. Und wenn Spörtchen gepredigt hat, und ich habe mir jetzt einen englischen Band von Predigtvorbereitungen mal besorgt, das ist so, wie wenn man in seiner Bibel rumwühlt und die ganzen Spickzettel rauszieht, ja? Da bin ich zu dem Schluss gekommen, Spörtchen hat offenbar in seinem ganzen Leben auch nicht nur eine einzige Auslegungspredigt gehalten. Der hat dermaßen in einzelnen Versen rumgestochert, dass ich gedacht habe, also das geht ja wirklich ein bisschen weit. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wenn der Junge schon diese Freiheit hatte, und ich bin eher so ein Volksschauspieler als Prediger und nicht so ein Lehrer, der eine Auslegungspredigt dahinlegt, dann ist das ist meine Weise. Also ich sage nicht, ich bin besser, aber ich widerspreche entschieden, dass jede Predigt in einer Gemeinde eine Auslegungspredigt sein muss. Das muss sie nicht sein. Und da haben wir auch eine Schieflage, weil das uns ständig eingehämmert wird und es ist einfach nicht wahr. Jedenfalls 1. Korinther 14 gibt das nicht her. Gut, das war so eine kleine Berechtigung, dass ich jetzt einfach mal diesen Vers hier nehme und den möchte ich gerne auf euch anwenden. Und ich wünsche euch, dass das, was ich jetzt sage, lebendig wird in euren Herzen. Also Asa kommt und er spricht. Höret mich, Asa und ganz Juda und Benjamin. Die erste Botschaft, die wir heute vernehmen müssen, wenn wir eine geistliche Erweckung erleben wollen, wenn wir wirklich wieder kraftvoller auftreten wollen, dann müssen wir anfangen zu hören. Wir müssen unsere Ohren aufmachen und wir müssen wieder auf Gott hören. Und dazu gehört, dass wir anfangen, die Bibel zu lesen. Liebe Geschwister, das wird uns Gott niemals ersparen. Und da hat jeder von uns Luft nach oben. Ich bin hier überhaupt nicht da, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber wie wollen wir denn weissagen? Wie wollen wir uns vor Gott hinstellen als Brüder und wollen sagen, Herr, gebrauche mich doch in deinem Dienst, wenn du deine Bibel nicht kennst? Also wenigstens in Grundzügen. So lobenswert wie der Kurs ist jetzt in einem Jahr durch die Bibel. Und ich sage dir, es reicht nicht. Wenn es eine Hilfe ist für euch, macht es, das wird euch ein bisschen befeuern, aber es reicht nicht. Gott erspart uns nicht das tägliche Lesen des Wortes Gottes. Und wenn du das machst, wirst du eine Beziehung und eine wird etwas entstehen zwischen dir und der Bibel, was wirklich eine Liebesgeschichte ist. Deswegen ist das, was der Asaja heute zu uns sagt, ein Volltreffer ins Schwarze. Höret Israel und Asa und ganz Juda und Benjamin. Dann kommt ein Vers, der etwas von Gottes Souveränität mitteilt und der menschlichen Verantwortung, um mal diese Reizworte zu gebrauchen. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, wird er euch verlassen. Also Asaja sagt zu Asa, es liegt an euch. Es liegt daran, wie ihr euch entscheidet. Es liegt daran, was euer Wille tun wird. Ihr könnt den Herrn suchen, ihr könnt ihn auch verlassen. Und beides hat Folgen. Und Gott in seiner Güte und in seiner unbegreiflichen Herablassung wird sich von uns finden lassen, wenn wir ihn suchen. Und ich finde das so schön, dass Gott gar nicht mehr von uns will, als dass wir ihm sagen, dass wir ihn suchen. Wir könnten ihm ja auch wieder Versprechungen machen. Wir könnten so sagen wie Manoah, du, ich möchte dir gern dienen und ich bin auch bereit, dir mein Ziegenböcklein zu opfern. Und Gott sagt, hör auf mit deinem ganzen Tauschhandel. Ich will einfach nur, dass du mich suchst. Dass du einmal auf die Knie gehst und einmal zu mir sagst, Herr, ich habe dich aus den Augen verloren. Ich drehe nur noch mein eigenes Ding. Ich bin selbstverliebt. Ich suche dich. Ich sehe dich noch nicht mal, Aber ich fange an, dich zu suchen. Und Gott sagt, ich werde darauf reagieren. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Das finde ich eine sehr schöne Verheißung. Aber es ist eben auch die andere Seite der Medaille wahr. Wenn wir ihn verlassen, wird er uns verlassen. Und dass die Christenheit in Deutschland und in Europa so einen Erdrutsch erlebt hat, hat damit zu tun, dass viele Kirchenfürsten sich von Jesus verabschiedet haben, von den grundlegenden Lehren der Schrift. Und das ist eine Katastrophe. Und das bedeutet auch, dass es um dieses Land viel, viel dunkler wird. Wenn wir ihn verlassen, wird er uns verlassen. Und jetzt ist es die Frage an dich, der du hier sitzt, ob du heute nach Hause gehen wirst und du schnappst dir deine Frau und du sagst, komm, lass uns Gott wieder suchen. Lass uns ihm das doch einfach sagen. Aber lass uns nicht so leichtsinnig sein und ihn verlassen, dann wird er uns verlassen. Und wenn Gott uns verlässt, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Vers 3. Israel war viele Jahre ohne wahren Gott und ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. Das kann ja eigentlich nicht sein. Ja? Jetzt würde ich gerne mal die Exegeten hier nach vorne holen. Wie kann denn Israel ohne wahren Gott sein? Also ich meine, Gott war ja da, oder? Aber hier steht, es war so. Also das könnte man doch so erklären, dass das in der Wahrnehmung des Volkes war. Also in der Uckermark lebt man ohne Gott. Wir haben ein Kreuz bei uns aufgestellt, da werden alle Menschen dran gehämmert, also immer die Metallschilder von den Namen, die sich bei uns taufen lassen. Und dann kommen Leute und die mieten ein Boot und die sehen das Kreuz und die sagen dann, ach Herr Günschel, Sie machen Indianerfreizeiten. Ich sage, woran denken Sie, wenn Sie ein Kreuz sehen? Na, an Winnetou. Na, ich sag, früher haben die Leute an Jesus gedacht. Ah ja, ja, stimmt. Jesus, genau. Ja, Jesus stimmt. Das heißt, Deutschland ist heute ohne wahren Gott, ohne lehrenden Priester und ohne Gesetz. Ohne Gesetz auf jeden Fall. Wir haben alles abgeschafft, was an Gottes Gesetze erinnert. Wir haben auch keinen lehrenden Priester mehr. Wir haben den Ruf des Muezzin in Köln seit gestern. Wir beten Gott nicht mehr an. Wenn ich frühs am Sonntag zum Gottesdienst gehe, dann stolper ich über die Rasenmäher meiner Nachbarn, die gerade über den Fußweg. Wir haben eine besondere Form von Gottesdienst. Die anderen gehen joggen. Was macht man so Sonntagvormittag? Ja? Früher war Kirchgang angesagt. Und wir laufen immer 1 Kilometer vom Reiherhals zur Gemeinde. Und ich sage den Leuten, ihr dürft nicht Auto fahren, sondern ihr müsst wie marschieren. Nehmt noch einen Banner mit. Und dann gibt es wieder Kirchgang in Rezzo. Damit die ganzen Leute, an denen ihr vorbeilauft, die ganzen Grundstücke, damit die sich daran gewöhnen, am Sonntag geht man in die Kirche. Fröhlich natürlich. Und im Hopserlauf. Aber was für eine Zustandsbeschreibung von Europa in unseren Tagen, ohne wahren Gott, ohne lehrenden Priester, ohne Gesetz. Was passiert, wenn die Menschen sich für diesen Weg entscheiden? Nein, es kommt noch Vers 4, aber in ihrer Bedrängnis kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn und sie ließen sich von ihnen finden. Und das war genau die Erweckung, die unter Asa passiert ist. Und wisst ihr, wir haben eigentlich niemals Grund, so grundpessimistisch zu sein. Also, dass Deutschland und Europa sich so entwickelt, das ist in der Tat dramatisch. Aber ist das deine Verantwortung? Antwort, nein. Du kannst mit Gott leben. Du kannst den wahren Gott erkennen. Du kannst ein lehrender Priester sein und du kannst das Gesetz befolgen. Du kannst das. Und wenn das passiert, wie das in den Tagen Asas passiert ist, dass plötzlich durch das gottesfürchtige Vorbild von Asa eine Erweckung passiert, dass dann durch die Bedrängnis ein Volk umkehrt und sie kehren um zu dem Herrn, dem Gott Israels. Sie suchten ihn und sie ließen sich von ihnen finden. Und ich finde das so schön. Wisst ihr, eine biblische orientierte Gemeinde oder die kannst du jetzt nennen, wie du willst, bibeltreu finde ich fast schon ein bisschen immer arrogant, ja, aber natürlich wisst ihr, was ich meine. Wir möchten gerne in eine Gemeinde gehen, wo die Bibel wirklich noch wenigstens grundsätzlich befolgt wird. Wenn du das tust und du findest dich in einer Gesellschaft und Gemeinschaft von Christen wieder, die Gott suchen, dann wird immer die Antwort von Gott kommen, dass er sich von ihnen finden lässt. Und das muss ich jetzt mal positiv auch bezeugen, dass ich das ganz oft erlebe. Ich habe so viele Gemeinden in der letzten Zeit kennengelernt, die wirklich mit dem Herrn folgen wollen, wo Gott Wachstum schenkt, wo es gute Nachrichten gibt, wo eine Außenwirkung da ist, wo Gott angebetet wird, wo ich denke, ja, das ist doch schön. Gott macht sein Wort wahr. In der größten Dunkelheit schenkt er Umkehr. Ich habe jetzt viel in Sachsen zu tun. Dort treten Heerscharen von Leuten aus der Kirche aus. Hunderte. Und sie suchen den wahren Gott. Und wenn du mal in deren Versammlungen gewesen bist, da hast du gedacht, was ist denn hier los? Ein Hunger und da sitzen nicht irgendwelche verkappten Hörgeräte, so Ü80 oder so, sondern da sitzen junge Familien, die aus der Kirche raus sind und die einen Feuer haben und einen Eifer haben. Und sie sagen, wir wollen wirklich das tun, was hier steht, aber wir haben ja zum Teil überhaupt keine Ahnung. Und die Gemeinschaft solcher Geschwister zu genießen, ist ein unglaubliches Privileg. Und Gott wird immer zu seinem Wort stehen, solange wie es 2. Chroniker 33 gibt. Das ist für mich eines der unbegreiflichsten Kapitel in der Bibel. Da ist Manasse, das ist der gottloseste König, den man sich vorstellen kann. Und er hat wirklich seine Kinder geopfert. Also er hat alles gemacht, was man falsch machen kann. Und es steht am Ende, im Vers 9, aber Manasse verleitete Juda und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun, als die Nationen, die Gott vor den Kindern Israel vertilgt hatte. Also das ist enfant terrible, worst case. Manasse musst du dir immer als großen schwarzen Fleck vorstellen. Grausam, Wahnsinn. Und dann kriegt er ein Problem. Und dann wagt dieser Manasse auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich wollte dich mal eben anflehen. Geht mir so schlecht. Kannst du mir nicht helfen? Hey, und wenn Klaus Gott wäre, dann hätte ich dem noch eine 12-minütige Predigt in Moll gehalten und dann hätte ich ihn wieder wegtreten lassen. Ich sage mal, also das ist genau das, was du verdienst. Dass du 55 Jahre hier Unheil angerichtet hast in Israel. Hast du die Asche deiner Kinder schon weggeräumt? Was steht bei mir in der Bibel? Er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen. Wenn du wissen willst, mit was für einem Gott du zu tun hast, dann lies einfach 2. Chroniker 33. Und Asa kommt jetzt hier zu dem Volk und er sagt, wenn ihr in eurer Bedrängnis umkehrt, dann wird er sich finden lassen. Aber ich meine, wenn wir Bedrängnis haben, auch in den Gemeinden, unsere Familien haben Bedrängnis, vielleicht gibt es doch manche Dinge, die uns auch zur Umkehr bewegen sollten, wo wir Gewohnheiten oder Handlungsweisen überdenken sollten, die einfach falsch sind. Und dazu gehört die Frage, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Jetzt kommt eine Zustandsbeschreibung. Ganz kurz, Tagesschau in 2 Minuten. Und in jenen Tagen war kein Friede für den Eingehenden und für den Ausgehenden, sondern viele Unruhen, Fußnote, große Wirren, kamen über alle Bewohner der Länder und es stieß sich Nation an Nation und Stadt an Stadt. Da könnte man denken, das ist ja eine geniale Beschreibung unserer Zeit, oder? Krieg, Unruhen, Nervosität, es klappt überhaupt nichts mehr. Aber dann kommt ein Nachsatz, denn Gott beunruhigte sie. Glaubt ihr nicht, dass dieser ganze Wahnsinn, der gerade in unserem Land passiert, damit zu tun hat, dass Gott eine Unruhe schafft? Uns ist der Verstand verloren gegangen. Wir tun viele Dinge, die unverständlich sind. Aber du brauchst dich nicht aufregen über irgendwelche Minister oder die dir gerade nicht passen. Du darfst einfach wissen, wenn ein Volk einen gottlosen Weg einschlägt, dann wird Gott Beunruhigung schicken. Und das erleben wir mit. Genauso wie Josua und Kaleb die Wüstenreise miterleben mussten, genauso erleben wir im Moment eine Zeit, wo sich Nation an Nation stößt und Stadt an Stadt stößt. Fand ich so interessant. Ja, in der Ukraine geht es jetzt um Städte. Es geht gar nicht mehr um Länder. Es stößt sich Stadt an Stadt. Wie wird es ausgesprochen? Zerkow. Kannst du besser. Zerkow, ja. 14 Tage gehört Russland, 14 Tage gehört Ukraine, es geht immer hin und her und jedes Mal sterben wieder 5000 und es bekehren sich unzählige Menschen. Die Gemeinden sind voll. Sie machen nicht einmal in der Woche Gottesdienst, sie machen jeden Tag Gottesdienst. Und da denke ich immer, dieses ganze verrückte Treiben der Menschen benutzt Gott in seiner Souveränität. Und er sagt, es kann noch so schwarz aussehen, ich mache da etwas Gutes draus. Wisst ihr, wie ich mich schon auf den Chor der abgetriebenen Kinder im Himmel freue? Aus dieser Schweinerei wird Gott etwas Gutes machen. Ich weiß noch nicht wie. Aber das entbindet uns nicht von der Verantwortung, unsere Stimme zu erheben, nach Sprüche 31, Vers 5. Da sollen wir unsere Stimme erheben für die Kinder des Dahinschwindens, steht bei mir in der Bibel. Und ich fürchte, dass Gott uns auch dafür verantwortlich machen wird. Wir leben in einer Zeit, die wirklich durch Bedrückung, durch Unruhen, Nation gegen Nation, Stadt gegen Stadt, gekennzeichnet ist. Erster Trost, es kommt von Gott. Und wenn es von Gott kommt, dann hat er es unter Kontrolle. Und es ist seine natürliche Reaktion darauf, dass ein Volk sich von Gott abwendet. Ich habe mir gedacht, als die Fußball-EM war, da ist selbst der gottesfürchtige bayerische Ministerpräsident, der immer als gottesfürchtig dargestellt wird, mit der Regenbogenflagge in das Stadion gegangen. Und das war für mich ein Zeichen dafür, dass er nicht gottesfürchtig sein kann. Und dass eine Bewegung, die so gegen Gott gerichtet ist, wie die Querszene, sich ein Zeichen klaut aus der Bibel, nämlich den Regenbogen, und für sich beansprucht, ist ja schon eine Frechheit schlechthin. Und als dann die Flut in das Ahrtal kam, da habe ich gedacht, ist das nicht eine interessante Reaktion von Gott darauf? Er hat einmal den Regenbogen gegeben, um den Menschen zu sagen, ich werde nie wieder eine globale Flut über euch bringen. Aber als die Menschen diesen Bogen genommen haben und haben ihn pervertiert, dann schickt Gott ein ganz kleines Ereignis, was sich bis heute keiner erklären kann, wie es auf einmal zu dieser schon schrecklichen Flut kam. Und ich habe immer gedacht, werden die Leute aufwachen? Wir provozieren ja Gott beständig ins Angesicht, oder? Und dann muss noch unbedingt die Allianz Arena in den Farben des Regenbogens erscheinen. Und ich hoffe, ihr bewahrt euch dieses Bewusstsein, dass das, was wir gerade tun in Deutschland, eine beständige Provokation in das Angesicht Gottes ist. Die Berliner haben ihr Schloss wieder aufgebaut und weil wir eine gute Denkmalschutzbehörde in Deutschland haben, musste da oben auf dem Kranz des Schlosses der Bibelspruch wieder angebracht werden. Und dummerweise stand da früher der Bibelspruch aus Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen das Heil. Da wir eine gottlose Regierung haben und die auch nachts ruhig schlafen wollen, haben sie ein Plakat unten angebracht. Im Namen der deutschen Bundesregierung distanzieren wir uns in aller Form von diesem Vers. Und das hat Gott auch gelesen. Und wenn ein Volk sich so äußert, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn sich Nation an Nation und Stadt an Stadt stößt. Jetzt bin ich nicht hier, um euch mit solch traurigen Gesichtern nach Hause zu schicken. Und ich freue mich so sehr über Asaja, denn ihr wisst genau, dass nach Vers 6 Vers 7 kommt. Und Vers 7 lernt ihr bitte auf der Heimfahrt auswendig. Es gibt Aber in der Schrift. Und wenn Gott ein Aber schreibt, dann ändert sich alles. Dann relativiert er die Dinge wieder. Wir können das nicht leugnen, was passiert. Und es wäre auch irgendwie Vogelstrauß-Politik, ja? Den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, überall knallt, aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Asaja sagt zu Asa und seinem Volk, jetzt komme ich zu euch. Wie sollt ihr euch verhalten? 2022, inmitten all dieser schrecklichen Nachrichten. Was sollt ihr machen? Was ist meine Handlungsempfehlung? Und da bin ich so glücklich, dass ich überhaupt noch nicht mal was auslegen muss. Ich muss einfach nur vorlesen. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun. Tut einfach unbeirrt eure Arbeit. Stefan, der das gerade vorgestellt hat hier mit dem Projekt, das hat der Herr Ihnen aufs Herz gelegt. Die fangen so eine Arbeit an Und Gott sagt einfach, wenn du eine geistliche Arbeit tust, mach weiter. Der Teufel sagt übrigens immer, hör auf. Und Gott sagt immer, mach weiter. Lasst eure Hände nicht erschlaffen, seid stark. Und dann fragt man sich, ey, wo soll ich denn meine Stärke hernehmen? Ich bin nicht stark. Psalm 18, Vers 1. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Wir dürfen in der Kraft eines anderen unsere Aufgaben tun. Und auch im Bewusstsein, dass wir es nicht können, aber dass wir an der Hand des Starken gehen dürfen. Da gibt es so ein schönes Kinderlied, ja? An der Hand des Starken. Ihr aber seid stark. Und das ist meine Botschaft an euch, die ihr hier diese Konferenz besucht. Bitte geh ermutigt von hier nach Hause. Du bist nicht verantwortlich für das, was da draußen passiert. Aber du kannst deine Arbeit machen. Du kannst im Kleinen tätig sein. Vielleicht darfst du sogar im Großen tätig sein. Ich weiß es nicht. Du wirst nach Hause kehren zu deiner Familie. Du wirst deine Kinder heute Abend mit einem ganz anderen Blick begrüßen, als du sie am Freitag verlassen hast. Vielleicht denkst du, oh, viel Arbeit. Immer wenn Leute uns besucht haben, wollten bei uns zum Armbrotstisch, habe ich immer zu ihnen gesagt, Frau sowieso, Sie können uns gern besuchen, aber ziehen Sie sich alte Sachen an. Fällt schon mal was um bei uns so. Standard, immer zwei Saftgläser, ein Wasserglas. Und dann tropft noch liebevoll etwas Ketchup über Ihre Hose. Das ist das normale Familienleben, damit muss man leben. Aber das Ende ist, dass Menschen dein Haus verlassen, die Gott dir liebevoll abnimmt und sagt, hast du gut gemacht, ich nehme sie für die Arbeit in meinem Reich. Danke für den Job, das war genau deine Aufgabe. Ihr aber seid stark, lasst eure Hände nicht erschlaffen und die Krönung ist ja wohl, dass Gott sagt, es gibt Lohn für euer Tun. Gott motiviert. Und es gibt einige Stellen, wo Gott Lohn verspricht. Und das finde ich so gnädig. Ich meine, er schafft alle Voraussetzungen, dass wir ihm dienen können. Und trotzdem ist er überaus gnädig und sagt, ich werde dich für das belohnen, was du tust. Und mit diesem Vers auf den Lippen wünsche ich euch, dass ihr wirklich als Gesegnete nach Hause fahren könnt. Ihr aber seid stark und lasst eure Hände nicht erschlaffen, denn es gibt Lohn für euer Tun.